Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Maja.
Wie geht's dir denn?
Etwas besser, aber ich glaube, ich klinge noch ziemlich verschnupft.
Ein bisschen.
Ja, sorry.
Willst du verraten, was war?
Ich bin krank geworden. Also es ist kein Corona gewesen. Das war jetzt mein drittes Mal Corona sonst. Das wäre ziemlich blöd gewesen. Aber es war kein Corona. Ich hatte einfach nur einen guten alten Virus. Ein gutes altes Virus. Eine gute alte Erkältung.
Ich war jetzt hier. Ja, jetzt auch besser, aber ich war ja leider auch krank. Was ein bisschen blöd war, dass wir beide krank waren, genau um den 19. Februar herum, weil wir ja eigentlich vorhatten, auf zwei verschiedene Demos zum 4. Jahrestag des rassistischen Anschlags in Hanau zu gehen.
Du wolltest sogar nach Hanau fahren, richtig?
Genau, ja, ich wollte am 17. nach Hanau fahren, du wolltest am 19. in Berlin dabei sein. Es hat beides nicht geklappt.
Nope.
Ich war zum Glück bis zum 19. dann wieder gesund genug, dass ich auf eine Demo gehen konnte.
Mhm. Wie war das?
Es war sehr emotional auf jeden Fall. Also ich habe so gemerkt, dass insgesamt die ganze Menschenmenge so sehr emotional aufgeladen war. Also es waren wirklich verschiedene Emotionen dabei, aber es war immer sehr, also es kam mir sehr intensiv einfach vor. Es gab Redebeiträge, die also mich sehr, sehr doll berührt haben. Was mich halt auch berührt hat, war, dass ich gemerkt habe, dass es alle so berührt hat. Und es war dann irgendwie wieder was Schönes, dass man diese Trauer und Wut teilen konnte. Es war auf jeden Fall, es ist ein schrecklicher Anlass, aber es war wirklich, darf man schön sagen.
Ja, klar.
Ja, dann war es das. Ja.
Du warst aber nicht auf der Demo, die von der Initiative 19. Februar selbst veranstaltet wurde, oder?
Ja, genau. Ich war bei der von Migrantifa Berlin. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es zwei getrennte Demos gab überhaupt. Also ich hatte ursprünglich gar nicht bei der Meldung von Initiative 19. Februar Hanau gesehen gehabt, dass es da eine Berlin-Veranstaltung gab. Weil ich glaube, es gab es die auch ursprünglich gar nicht. Aber da gab es ja später doch eine.
Am O-Platz, ja, genau. Richtig. Ja, ich war mir auch nicht sicher, zu welcher ich gehen soll. Bin letztendlich zu keiner gegangen, weil ich dann krank geworden bin. Es gab ja so ein bisschen hin und her, wer jetzt welche Demo veranstaltet und wer jetzt welche Demo besuchen soll. Letztendlich waren beides Veranstaltungen, um an den Anschlag zu erinnern. Ich finde, das ist das Wichtigste.
Ja.
Und wenn du eine gute Erfahrung hattest.
Ja, also es war eigentlich von Anfang an angespannt zwischen den Demonstrierenden und der Polizei. Also ich mochte das Publikum da sehr gerne. Es war so ein sehr, sehr angenehmes Publikum. Darum war es so dahingehend eine schöne Erfahrung. Aber natürlich ist mit der Polizei und den irgendwie ständig neuen Auflagen. Und also es würde ich jetzt darum nicht so uneingeschränkt als gute Erfahrung natürlich einordnen. Was ich sehr mochte an dem Publikum da, war auch nicht nur, dass man wirklich gemerkt hat, dass alle irgendwie mitgenommen und so emotionalisiert waren von dem Thema, sondern es war auch so ein Zusammenhalt, so eine Solidarität unter den Demonstrierenden wirklich spürbar. Es ist so ein ganz kleines, banales, dämliches Beispiel. Aber was ich sonst von Demos kenne, ist, dass wenn jemand so einen Ruf, Sprechchor, Satz anstimmt, dass es wirklich in einem von 3, 4, 5 Fällen wirklich übernommen wird und sich dann durchsetzt. Und das war halt eben nicht der Fall, sondern so im Gegenteil. Und zwar sogar so, dass wenn jemand plötzlich alle auf einen Schlag aufgehört haben, aber jemand so weitergemacht hat, dass die Person dann nicht hängen gelassen wurde, sondern dann wieder Leute mit reingekommen sind und noch den Satz zu Ende gemacht haben. Und zwar so eine
richtig schöne Solidarisierung.
Ja.
Ich war auch auf einer Demo jetzt am Samstag. Da war ich noch so halb auf den Beinen. Dachte mir, ach, so ein Spaziergang ist ja eine gute Idee, und auf Demos läuft es sich ja schon eher sehr entspannt. Da wurden auch manchmal Demosprüche auf Arabisch halt gerufen. Ich spreche leider kein Arabisch, also habe die nicht gesprochen, beziehungsweise halt nicht immer verstanden. Da war eine Zeit lang ein etwas älterer, weißer deutscher Herr dabei, der sich mit einem ebenso älteren, weißen deutschen Herrn an seiner Seite unterhalten hat, auf Deutsch. Die haben so über die Demo geredet und über Gott und die Welt und so, und haben halt nicht bei allen Sprüchen mitgerufen. Aber wenn so Sprüche auf Arabisch kamen, dann hatte die halt so mitgerufen, und das war richtig süß. Ich weiß nicht. Mhm. So voll mit Akzent, aber es war einfach richtig cute. Und
das,
da war ich
ja
so,
das klingt richtig süß.
Ah ja, das ist Solidarität. So. Das war eine gute Demo.
Das ist wirklich richtig süß.
Ja.
Eine Sache, die ich mich frage, ist, das frage ich mich richtig oft auf Demos, wenn Sprüche auf anderen Sprachen gesagt werden, so egal welche Sprache, und ich nicht wirklich weiß, was es bedeutet, dann sage ich es einfach immer nicht mit, weil ich will nicht irgendeine politische Botschaft unterschreiben, die ich nicht weiß, was es ist. Ja. Und vor allem nicht so im öffentlichen Kontext, wo da Polizistinnen mit Kameras so vor mir stehen. Darum bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Also meistens gehe ich davon aus, dass es jetzt etwas ist, was ich wahrscheinlich auch so sagen würde, wenn es in einem Kontext ist, wo sonst alles ist.
Ich bin einfach paranoid.
Ja, same.
Was heißt das?
Ja. Also ich hoffe für ihn, dass er es auch gemeint hat, was er da gesagt hat. Aber.
Ja, ich glaube auf jeden Fall schon. Es war eine super friedliche und super entspannte, liebe Demo. Ich habe generell gar nichts mitgerufen, weil ich halt noch so, mein Hals hat halt irgendwie gestreikt an dem Tag.
Also bei der Hanau-Demo war ich nicht mehr krank, aber ich war noch heiser, weil ich halt die Woche davor tatsächlich krank war. Und da ist mir sowas aufgefallen, dass ich auf der Demo viel, viel lauter war und mich viel mehr getraut habe, auch alleine einfach zu rufen, als jemals in meinem Leben davor. Mhm. Ich glaube, es hat so verschiedene Gründe, die ich eigentlich so ganz spannend fand, dass mir das so aufgefallen ist. Meine Stimme war natürlich tiefer, dadurch, dass ich heiser war, und wurde weniger so als weiblich identifiziert oder so. Genau, ich glaube, darum habe ich mich so automatisch mehr getraut, Raum einzunehmen. Und natürlich auch, dass die Stimme halt nicht meine normale war und von meiner Person getrennt war, und ich Es kann mir gar nicht peinlich sein, wenn ich alleine was schreibe. Das bin ja gar nicht, das ist gar nicht meine Stimme.
Und das ist kranke Version von ich.
Genau, also das hat gar nichts mit mir zu tun.
Ja, das war mega politisch jetzt wieder diese Woche in Berlin. Es ist nie nie nicht politisch hier, aber
sowieso.
Irgendwie hatte ich das Gefühl, gab es mega viele Demos, und mit der Berlinale war sowieso irgendwie.
War sowieso so ein Spotlight.
Irgendwie. Ja, Spotlight auf Berlin, und ich habe gefühlt überall an jeder Ecke in Berlin irgendwelche Polizeiwannen gesehen. Also es war alles mit einfach so halt auch Schutz der Veranstaltung und so. Warst du auch auf der Berlinale?
Ja, ich habe einen Film habe ich gesehen tatsächlich.
Okay.
Boah, den Titel, jetzt ist mein Handy auch weg. Ich kann den Titel jetzt leider nicht nachschauen. Ich fand den Film ganz süß, aber ich glaube, ich würde ihn nicht nochmal schauen.
Okay. Also einfach nur so ein sehr entspannter Berlinale-Gang. Fürs Kino wählen und nicht irgendwie, weil du dir Filme vorher rausgesucht hattest, die du unbedingt gucken wolltest.
Ich hatte tatsächlich welche rausgesucht, aber ich habe dafür keine Karten bekommen.
Ah, schade.
Und das hatte jemand anderes rausgesucht und mich einfach mitgegangen.
Ach, okay. Nice.
Und bei dir?
Ich hatte mir auch Filme rausgesucht und ich habe auch Karten bekommen. Ich war dann bei meinem ersten Film. Das war ein rumänischer Film. Der Englischtitel hieß Holy Week, und auf Rumänisch heißt der halt Săptămâna Mare, also eigentlich so die große Woche. Das ist immer so die Woche, wenn halt viele Feiertage halt irgendwie anstehen. Da war ich dann drin, das war mein erster Film, und der war echt heftig. Also er war wunderschön. Ich habe mich so verloren in den Landschaftsbildern von Rumänien und war irgendwie, hatte irgendwie so Heimweh nach Orten, wo ich halt noch nie war. Aber es sah halt einfach aus wie, Rumänien. Aber es war ein mega, mega bedrückendes Thema. Es ging so um eine jüdische Familie, die in einem Dorf um 1800 lebt, wo der Rest halt nicht jüdisch ist. Und wie mit der Zeit halt die Dorfbewohner immer mehr Hass auf die jüdische Familie bekommen und sie halt zum Sündenbock wird, wie diese jüdische Familie halt selbst total paranoid wird, weil sie halt so Morddrohungen bekommen und hinter jeder Ecke Gefahr wittern. Und war mega bedrückend, und am selben Abend hätte ich noch zu Kaku gehen sollen mit Hunter Schäfer, und ich habe es nicht gepackt. Ich war so durch nach diesem Film. Ich war so richtig, nee, ich kann mich nicht wieder irgendwo hinsetzen und irgendwas auf mich einprasseln lassen. So. Und dann bin ich krank geworden, und eigentlich wollte ich noch zu Ellbogen gehen.
Ja, dafür wollte ich unbedingt Karten haben, aber keine bekommen leider.
Ich habe das noch nie gemacht, dass ich mir für die Berlinale so Wecker stelle und mir Tickets hole. Und dieses Jahr habe ich das zum ersten Mal gemacht. Und ist es nicht so schlimm, so du stellst den Wecker und dann holst du dir Tickets, aber irgendwie habe ich das noch nie gemacht für einen Film. Ich weiß nicht.
Also für Theater mache ich das eigentlich immer.
Ja, genau. Aber ich habe das Gefühl, Theater ist für mich was anderes als Film.
Ja, okay, true. Weil irgendwie. Film ist so aufgezeichnet. Wie so, warum muss ich das jetzt an einem bestimmten Tag schauen?
Genau.
Das stimmt, ja.
Es kommt ein Q&A danach, manchmal. Ich war bei dem Rumänischen, da gab es eins mit dem Regisseur. Und das war total schön. Der Preis wurde ja verliehen an eine israelisch-palästinensische Dokumentation.
Für den besten Dokumentarfilm.
Aufruhr in den Medien, von wegen, ich glaube sogar Kai Wegner, der hat aber auch so getweetet, so, was gestern auf der Berlinale an Antisemitismus geschehen ist, darf sich so nicht wiederholen, so. Und auf dem Weg zur Arbeit habe ich unser liebes Berliner Fenster gelesen, Schlagzeile, oh mein Gott, Berlinale jetzt Israel-Hass. Das sind Israel-Hasser.
Von den Sachen, die ich mitbekommen habe, wo dann ganz groß geschrien wurde, dass jetzt Antisemitismus sei, waren einmal, dass die Waffenlieferung aus Deutschland gestoppt werden soll und dass Menschen abgeschlachtet werden in Palästina. Ich glaube, das ging dann um die Wortwahl abgeschlachtet oder so. Ich bin ziemlich sicher, dass es das so ungefähr der Wortlaut war. Und das war dann der Antisemitismus.
Das finde ich auch, da fällt mir gerade richtige ADS-Unterhaltung hier gerade. Mir fällt mir gerade noch was zu ein. Es gab einen Artikel in der Taz zur Gedenkfeier in Hanau, wo auf dem Friedhof die Angehörigen zusammengekommen sind, um halt zu trauern. Aber jeden war halt auch ein Imam da und der hat dann so über die Gräber gesprochen und hat gesagt, so mögen alle Länder des Friedens werden. Hat sich dabei auf die Ukraine und halt auch Gaza so bezogen. Und dann stand in dem Artikel, auf Israel ging der Imam nicht ein. Ich war so, ja, and?
Also, ja, vor allem, er hat auch noch vorher explizit alle Länder gesagt. Ja. Also, werdet halt alle Länder des Friedens. Soll er jetzt alle Länder aufzählen? Oder?
So. Und außerdem ging es um Hanau. So, ja. Der kam da von der Familie der Angehörigen.
Ich finde es so respektlos, in so einem Zusammenhang so eine sneaky Unterstellung zu machen. So, macht jetzt damit, was ihr wollt. Ich will nur kurz in den Raum stellen, dass Israel da nicht erwähnt wurde, keine Solidarität mit Israel da ausgesprochen wurde. Es geht gerade um 9 rassistisch ermordete Menschen.
Ja, und so eine Großzahl von diesen Menschen sind muslimisch. So, das ist etwas, was von den Angehörigen organisiert wird. Ich glaube, genau das ist das, was mich so gestört hat, dieses macht damit, was ihr wollt.
Ja.
So, es wird einfach ausgesprochen. Israel erwähnte der nicht. Ich weiß leider nicht mehr, von wem der Artikel war.
Aber nochmal zu Hanau. Wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, diese Woche so konkreter darüber zu sprechen und das ganze Geschehene so nochmal durchzusprechen, zu erklären vielleicht auch und auch darüber zu sprechen, was so die längerfristigen Probleme an der ganzen Sache sind und auch so die strukturellen Probleme an der Sache sind, warum so viel schiefgegangen ist, wie schiefgegangen ist, warum die Behörden einfach versagt haben. Und ich glaube, das ist nicht irgendwie richterlich abgesichert, aber darum sage ich jetzt vielleicht, aber vielleicht in eine Mitschuld tragen könnten. Wir haben uns jetzt ja ein bisschen so dagegen entschieden, so sehr, sehr explizit auf das Thema einzugehen, weil wir das als so sehr bedrückend empfinden und es uns schwerfällt, darüber zu sprechen.
Weil das bedrückend ist und weil wir nicht so richtig die Worte dafür finden, inwiefern wir hier in diesem Podcast, in diesem Format darüber sprechen können, wie wir das einordnen können und vor allem welchen Mehrwert wir vielleicht beitragen. Wir finden es trotzdem sehr wichtig. Das Thema ist unglaublich wichtig und deswegen ist es umso mehr schade, dass wir es letztendlich nicht geschafft haben, so nach Hanau oder ich überhaupt auf eine Demo zu gehen. Das ist ein Thema, was auf jeden Fall in dem Bewusstsein aller immer präsent sein sollte. Nicht nur um den 19. Februar herum, sondern wirklich immer. Immer wenn es in Deutschland darum geht, dass es hier irgendwie doch total schön sei und dass man als Ausländerin ja nichts zu befürchten hat und dass die Polizei total nette, liebe Menschen sind, die auf jeden Fall kommen, wenn man sie ruft. Deswegen wollten wir das nicht ganz unangesprochen lassen. Wir wollten euch mit auf den Weg geben, dass ihr euch auf jeden Fall selber informieren müsst. Und da gibt es mittlerweile unendlich viele Anlaufstellen, unter anderem die Initiative 19. Februar selbst.
Die auch so in enger Zusammenarbeit ist mit den Angehörigen.
Richtig.
Der Mordopfer.
Mhm.
Also auf jeden Fall auch ja nicht Sachen machen, wo sie denken, dass sie helfen, sondern wirklich in Kooperation sind mit denen.
Es gibt auch Podcasts dazu.
Zum Beispiel der N1922 oder so.
Mhm.
Ich fand da manche Sachen besser, manche schlechter. Das wäre jetzt zu lang, das alles komplett auszuführen. Aber die haben auf jeden Fall sehr, sehr ausführlich. Das geht viele Stunden mit vielen Folgen zur Tat, zum Täter, zu den Opfern, zum Behördenversagen auch vor allem sehr, sehr viel. Und die haben auch viel mit den Angehörigen gesprochen. Also es war auf jeden Fall viel dabei, was man wissen sollte, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt.
Also es ist nicht eine Entscheidung von uns, weil wir einfach so keine Lust haben, darüber zu reden, sondern weil wir uns gefragt haben, inwiefern können wir irgendetwas dazu beitragen. In der Folgenbeschreibung findet ihr auch weitere Anlaufstellen, um euch über Hanau zu informieren. Das sind alles sehr intensive Themen und deswegen bin ich froh, dass ich die Woche, bevor das auch mit Hanau und auch mit der Berlinale irgendwie losgegangen bin, meinen regelmäßigen Termin hatte in einer psychiatrischen Einrichtung. Also ich musste nicht in die geschlossene, aber ich nehme halt Medikamente für meine mentale Gesundheit. Da war ich dann halt da und habe meine regelmäßige Verschreibung abgeholt. Also Psychiatrie ist kein Ort für mich, wo ich hingehe, um über meine Probleme zu reden, sondern wo ich hingehe, um meine Medikamente abzuholen. Das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, ob das nur meine Psychiaterin ist oder ob das generell so Psychiater sind, aber they don't give a fuck, man. Also so.
Das habe ich schon von allen Leuten gehört.
Es ist wirklich insane. Man, es ist so dieser Struggle von, oh, ich brauche unbedingt so psychiatrische Betreuung, ich brauche Medikamente, ich habe das Gefühl, ich komme nicht klar. Wie komme ich an einen Psychiater? Das ist so ein krasser Kampf. Und dann ist man drin und so, they don't give a shit. Ich bin da rein. Sie ist so, geht's dir gut? Und ich bin so, ja. Und sie ist so, alles klar, hier ist deine nächste Dose. So, tschüss, bis in 3 Monaten. Ich so, okay. Manchmal, wenn sie einen guten Tag hat, ist sie so, schläfst du gut oder ist dir irgendwas aufgefallen? Hast du das Gefühl, wir müssen die Dosis verändern? So. Aber das ist just if she has a good day. Mm. So. Sonst ist sie wirklich so, kommt sie rein. Ich habe das Gefühl, sie vergisst auch ganz oft, wer ich bin oder weil sie halt ganz oft Sachen einfach vergisst, dass wir die ausgemacht haben. Zum Beispiel hatten wir auch ausgemacht, dass ich zu Mai halt anfange, meine Medikamente abzusetzen. Jetzt war sie beim letzten Mal so, naja, also sowas kann man ja wirklich sein Leben lang nehmen.
Was?
Ja, ich war so, führst du irgendeine Form von Tagebuch? Also, do you know who I am? At all.
Also, mal davon abgesehen, dass so Medikamente unglaublich ungesund sind. Also, jedes Medikament ist ja, mhm, auch wenn es hilft, also, wenn es nur gesund wäre, würde man es jeden Tag nehmen.
Mhm.
Und mal komplett davon abgesehen, ist es nicht so unglaublich so discouraging, wenn man jemandem sagt, eigentlich?
Ja.
Warum nicht einfach dein ganzes Leben lang?
Ja, und sie war halt nicht so, nimm das dein ganzes Leben lang, sondern siehst du, sie war so, das kann man sein ganzes Leben lang nehmen. Es gibt Leute, die nehmen das ihr ganzes Leben lang. Deswegen machen wir jetzt einfach erstmal weiter und gucken. Ich habe mich halt nicht getraut zu sagen, dass ich, also erstens, dass wir gesagt haben, so ab Mai. Zweitens habe ich mich irgendwie nicht so getraut, weil ich halt, ich weiß nicht wieso, ich habe mich nicht getraut, okay? Ich war irgendwie so, das ist kein Safe Space gerade. Dass ich so bin, ich will aber nicht mehr. Weil da halt auch ganz viele andere Ängste noch irgendwie mit reinspielen. So, was ist, wenn sie recht hat und ich bin noch nicht bereit, das abzusetzen. So. Aber kann ich ihr vertrauen? Weil sie weiß ja gar nicht, wie es mir geht. Weil ich komme ja dann nur rein, dann bin ich ja 3 Minuten drin, mhm, und dann gehe ich wieder so. Es ist ein wilder Ort, so eine Psychiatrie irgendwie.
Ich habe wirklich von niemandem bisher in meinem ganzen Leben was Gutes von PsychiaterInnen gehört.
Aber ich kann sie auch irgendwie nicht vorwerfen, weil ich habe das Gefühl, das ist, also, sie ist halt mega überarbeitet. Manchmal, mhm, ist sie die einzige Psychiaterin dort vor Ort und das ist halt so ein Zentrum, es ist ein psychiatrisches Zentrum. Also da läuft nichts anderes. Es ist jetzt nicht irgendwie so, als wäre ich beim Arzt und da gibt es halt auch einen Psychiater so. Und sie ist, es gibt Tage, da ist sie komplett alleine und übernimmt halt Leute von anderen PsychiaterInnen. Dann entschuldigt sie sich immer und weil ich dann manchmal so irgendwie eine 40 bis eine Stunde warten muss irgendwie nach meinem Termin und ist dann so, es tut mir voll leid, ich bin heute alleine da und ich muss irgendwie was übernehmen und zack, zack, bearbeitet mich halt ab und dann gehe ich, damit sie die nächste Person nehmen kann. Ich verstehe schon, dass das irgendwie so ein Ding ist, wofür die selber nichts können.
Ja.
Weil die halt einfach nicht die Zeit und die Mittel haben, sich um ihre PatientInnen zu kümmern. Aber gerade so Mental Health sollte auf jeden Fall ein Ort sein, wo man sich nicht so abgefertigt anfühlt.
Das habe ich schon richtig lange gedacht, das wollte ich noch sagen. Ich finde es richtig, richtig cool. Das ist so, so schlimm, wenn man das sagt. Ich finde es richtig cool, wie offen du damit umgehst. Aber ja, aber aber ich finde es wirklich cool, dass du, also ich meine, so mit psychischen und mentalen so Krankheiten und Problemen wird schon immer offener umgegangen und so. Ich finde, das ist gar nicht mehr so krass, dass du auch offen damit umgehst, dass du Medikamente nimmst, weil ich habe das Gefühl, dass ich aus so einem Umfeld komme, wo das so sehr verpönt ist und das so mit Drogen, also mit so Drogen für den Rausch konsumieren, so gefühlt auf einer Ebene ist. Ja, ich finde das richtig gut, dass du damit so offen gehst.
Ich glaube, bei mir ist es wirklich so eine alles gut.
Das ist so peinlich.
Danke für die Komplimente.
Wow.
Nee, es ist wirklich so eine Anti-Haltung, weil ich halt auch aus so einem Umfeld komme. Danke, Mama und Papa, ihr macht einen richtig guten Job, aber meine Eltern haben sehr lange gebraucht, um überhaupt cool zu sein, dass ich so zur Therapie gegangen bin für meine Struggles, weil sie das immer auf sich selber zurückbezogen haben und so waren, oh, das heißt, wir waren schlechte Eltern. So, auch wenn ich so Sachen aufgearbeitet habe, die halt mit meiner Kindheit und meinen Eltern zu tun haben. Ich kenne niemanden, der nicht irgendwie mal zur Therapie müsste wegen seinen Eltern. So.
Ja, voll.
Das ist irgendwie gefühlt normal. Also
ja. Eltern können ja auch nicht alles richtig machen.
Eben, so. Und die haben das aber ganz oft so von wegen, oh, das heißt, wir haben alles verkackt. Dann reden wir
nicht alles
so
richtig drüber. Heißt ja nicht alles falsch.
Eben so. Und dann haben wir nicht so wirklich drüber geredet. Und irgendwann, die jetzige Ex-Freundin von meinem Papa hatte gefühlt eine Psychose. Post-Covid, also ich glaube, sie hat so eine richtig krasse Angst halt vorm Krankwerden auch entwickelt. Irgendwann ist sie in psychiatrische Behandlung gekommen. Mein Papa hat halt diesen Prozess mit ihr gemacht und ich glaube, in diesem Prozess hat er halt Verständnis gefunden für, wie wichtig psychiatrische Behandlung sein kann, weil es ging ihr sofort besser. Ich habe die Opportunity ergriffen und bin zu meinem Papa und war so, yo, diese Psychiaterin, bei der deine Freundin gerade ist. Und mein Vater hat mir einen Termin gemacht tatsächlich. Das war richtig cool.
Wie beenden wir jetzt das Ganze? Wir haben über richtig viele verschiedene Sachen gesprochen.
Bis
zum nächsten Mal. Viel Spaß. Ja, das nächste Mal hören wir uns dann am 16. März. Dafür planen wir eine Folge zum 8. März.
Genau, zum internationalen Kampftag.
Was für ein Kampf?
Ein feministischer.
Ja, das ist eigentlich auch schon ein Thema für sich, also wie man den Tag nennt. Ich sage immer 8. März, die Debatte zu vermeiden. Aber genau, das ist ein Thema für den 16. März.
Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, gibt es eine Sonderausgabe der Taz am 8. März.
Das stimmt.
Zum 8. März findet ihr auch einen Text von mir.
Ja. Bisschen nach Anne Tomatora da suchen.
Richtig. Sucht, lest und wir discussen dann am 16. März. Danke fürs Zuhören.
Und danke an die Taz-Panther-Stiftung, denn
Katerfrühstück ist ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung.
Bis bald.
Ciao.
Actually, so atmen, das hilft
atmen
wirklich.
Atmen ballert.
Ja, wirklich. Was ist das? Atmen geht richtig crazy. Ja.